Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Jugendliche oder wie immer man sagt, liebe junge Menschen. Mein Name ist Robert Elzner von der Leipziger Stadtbibliothek. Es geht aber nicht um mich, sondern es geht heute hier mal wieder, muss ich sagen, um die Leipziger Jugendliteraturjury, die ein Jahr lang gearbeitet hat, um 6 Favoriten auszuwählen. Aus einer Jahrgangsproduktion, und zwar der Jahrgangsproduktion 2016. Wir haben 2017 6 Favoriten, haben wir lange diskutiert, ausgewählt und die werden heute hier präsentiert und verbergen sich hinter diesen Fragezeichen. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Zahlen. Pro Jahr erscheinen in Deutschland, das ist jetzt eine Zahl aus dem Jahr 2015, über 9000 Neuerscheinungen im Kinder- und Jugendroman oder Kinder- und Jugendbuch. Niemand kann diese schier unendliche Zahl sozusagen konsumieren. Erstaunlicherweise kommen verschiedene Jurys in Deutschland dann doch immer wieder auf die gleichen Titel. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass es eine Schnittmenge gibt zum Deutschen Jugendliteraturpreis, wo gestern hier auf der Messe die Nominierungsliste bekannt gegeben wurde, sowohl von den Erwachsenenkritikern als auch von den Jugendlichen, dass wir eine Schnittmenge haben von 33,3% Periode. Also das ist jetzt so eine Zahl, auf der einen Seite 9000 Titel und auf der anderen Seite wird man sich bei einer kleinen Zahl von Titeln überschneiden. Das spricht aus meiner Sicht Bände und wir werden zwischen den einzelnen Titeln natürlich noch das eine oder andere sagen. Was ich aber sagen muss, ganz zu Beginn, ist, dass dieses Projekt der Leipziger Jugendliteraturjury seit 12 Jahren existiert und dass es natürlich existiert mit Partnern und mein direkter Partner ist die Jugendkulturwerkstatt Jojo. Wir teilen uns sozusagen die Betreuung dieses Projektes. Ein weiterer Partner ist der Verein zur Förderung der Leipziger Stadtbibliothek, der uns im Nachgang immer prominente Leipziger Bürger an die Seite stellt, die diese Titel, die die Jugendlichen ausgewählt haben, gegenlesen. Und wir haben natürlich auch eine Buchhandlung, eine große Buchhandlung, Hugendubel, wo die Jugendlichen frei Titel auswählen können, die sie gerne diskutieren möchten, weil das schreibe nicht ich ihnen vor, sondern sie bedienen sich völlig selbstständig am Markt. Dann muss ich erwähnen, die Kinder- und Jugendbuchverlage, die uns maßgeblich unterstützen bei der Bereitstellung von Leseexemplaren, die wir dann in der Jury diskutieren können. Das sind Titel, die kaufen wir nicht aus unserem Etat, sondern das sind wirklich vertrauensvolle Beigaben der einzelnen Verlage. Ja, bevor wir jetzt hier weiter mit Dankesworten über Sie gehen, würde ich ja sagen, wir kommen einfach mal zu diesem ersten Fragezeichen, das sich hier vorne aufgebaut hat. Und ich kann auch verraten, es handelt sich sofort um eine Schnittmenge. Ich bitte jetzt das Team des ersten Fragezeichens hier nach vorn.
Tschüss, Dad. Trink das hier zur Feier, dass sich dein Sohn aus dem Staub macht. Der alte Dreckskerl kriegt einen Anfall. Und ich bin weg. Ich bin 16 und ich werde bald obdachlos sein. Ich bin nicht stolz. Unser Hund saß neben mir auf der Veranda. Ich hätte ihn ja gerne mitgenommen. Niemand hat es verdient, in diesem Kaff zu bleiben.
Ich muss nicht bei McDonald's arbeiten. Dad wäre lieber, ich täte es nicht. Er kauft mir, was immer ich will. Aber Mom und ich, wir haben einen Deal. Was ich verdiene, stockt sie um die gleiche Summe auf und legt's an für in 2 Jahren, wenn ich zur Uni gehe. Dad sagt, wozu? Er ist zu reich. Darum trage ich diesen Rock und die strahlend weiße Bluse und jede Woche putze ich meine Schuhe und fühle mich wie ein totaler Idiot.
Ich dachte, eigentlich dürfte mich nichts mehr erstaunen. Der Junge musste 15 sein und plötzlich steht er da, im Banderet Hilton, mit einer Tasche voller Kleidung und ein paar Zigaretten, die er verschenkt, an einen Penner wie mich. Ein Junge wie er, der nichts hat, verschenkt Dinge. Und ich nahm sie an und die Erinnerung kam und ich wusste, ich würde wieder an meine Jessie denken. Würde nie wieder an etwas anderes denken.
Oh, Bill und ich sind Freunde. Manchmal kommt er zu mir und wir teilen einen Bier. Er gibt mir Hinweise, wie man spät nachts auf Züge springt. Er lässt es so etwas Tolles klingen, total romantisch. Und ich frage ihn, wieso er dann nicht reist. Und er erzählt mir von Jessie, von seiner Frau. Und davon, dass er Angst hat, zu vergessen, weil er ohne seine Geister fürchtet, nichts mehr zu haben, wofür es sich lohnt zu leben.
Keine Chauffeursdienste mehr nach McDonald's. Billy begleitet mich heim. Billy und der Halbmond und die wunderbaren Sterne. Wir gehen den Weg, die Murdoch Avenue runter und an den Sportplätzen vorbei. Ich erzähle Billy von der Schule, von Petra und Kate und der Schinderei fürs Examen. Billy ist mein Tagebuchersatz geworden. Er kennt die Geheimnisse der endlosen Mathestunden und die erdrückende Langeweile des Sachkundeunterrichts jeden Donnerstagnachmittag. Und während ich ihm all das erzähle, fühle ich mich weder reich noch arm oder als Schülerin oder Putzkraft, sondern bloß glücklich. Einfach nur glücklich.
Ach, sie hört mir zu und ihre Augen sehen mich an. Und je mehr sie mich ansehen, desto entspannter werde ich. Und ich sehe hinter die glänzende Uhr, hinter die sauber gepflegten Haare und die feine weiße Bluse. Ich sehe Caitlin. Und mir gefällt, was ich sehe.
Auf dem Weg zu Billy ging ich noch in einen Halsarmee-Laden und kaufte ein sauberes Hemd und einen Schlips. Die alten Sachen legte ich ab. Und dann trat ich hinaus in die Welt als Geschäftsmann, bereit, sie zu beeindrucken.
Natürlich gibt es Hoffnung auf der Welt, sogar für Penner wie uns.
Favorit der Leipziger Jugendliteraturjury ist »Wir beide wussten, es war etwas passiert« von Stephen Herrick, übersetzt aus dem australischen Englisch, von Uwe Michael Gutschan, erschienen im Thienemann Verlag.
Das ist viel zu weit weggehalten. Ja. Echt?
Ja. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass man fast nichts versteht. Also wir werden jetzt die Jury nochmal briefen. Bitte die, die vorne kommen, das Mikro fressen, aber nicht zu nah. Dann übersteuert es. Ja, ich hatte gesagt, oh. Aber nicht mit Mikros werfen, bitte. Ja. Meine Damen und Herren, 12 Jahre hat die Jury laboriert und Sie sehen 6 Fragezeichen. Wir haben uns in Leipzig ganz bewusst dafür entschieden, dass wir keiner Gewinnermentalität folgen, sondern es gibt hier nur 6 Favoriten. Das heißt, jeder Titel ist gleichbleibend und gleichberechtigt auf Augenhöhe. Und es bleibt wirklich bei einer Auswahlliste. Das ist uns sehr, sehr wichtig, weil ich weiß aus anderen Jurys, eindeutige Gewinner gibt es weder in unserer Gesellschaft noch auf dem Buchmarkt. Meine Damen und Herren, ich will noch ein paar Zahlen bringen. In Leipzig also 12 Jahre. Ich bin sozusagen das altgediente Mitglied dieser Jury ohne Stimme. Also meine Meinung wird immer vom Tisch gebügelt und die Frau Etzen, wir sind sozusagen im Dienst erkraut. Bei den Jugendlichen hat sich das natürlich permanent frisch erneuert. Wir haben noch keine 2. Generation, aber sozusagen schon eine 1,5. Generation. 72 Favoriten haben wir gekürt, 700 Bücher diskutiert, 150 Juroren sozusagen begleitet ins Leben, die hoffentlich der Literatur erhalten bleiben, möglicherweise sogar im pädagogischen Dienst oder bei Verlagen, wie wir wissen, gelandet sind. Einer von uns ist bei Fischer zum Beispiel, wissen wir. Wir hatten insgesamt 2000 Schüler auf Lesungen mit 65 Prominenten und etwa 800 Zuhörer auf der Leipziger Buchmesse. Also das ist jetzt nicht eine Stimme für die Leipziger Jugendliteraturjury, sondern das ist ein Forum für die Literatur, wo wir meinen, dass sie aus dem Rahmen von mehrbändigen Werken deutlich herausfällt. Und genau das hat die Jury immer wieder zum Verzweifeln gebracht, Bücher zu finden. Und das ist auch meine Bitte an Verlage, die eben nicht 12 Bände haben oder 7 Bände haben oder mindestens 3 Bände haben, sondern dass man Förderung von Autoren betreibt und originären Werken mit ganz originärer Sprache. Das ist das, wonach wir in diesem Jahr mehr oder weniger verzweifelt gesucht haben, aber Gott sei Dank auch 6 Kandidaten gefunden wurden. So, jetzt zum 2. Fragezeichen. Ich bitte nach vorne das Team und bitte dran denken, damit man euch hinten versteht.
Ja, genau. Schieb so hier nach so vorne. Oh mein Gott. Ist es an? Ich glaube nicht, ich muss noch anmachen, glaube ich. Nein.
Das geht halt nicht. Ist aber schon an. Okay. Kannst du mir kurz deins geben?
Dann übergibst du es. Dann nimm das, dann teilen wir uns eins.
Okay.
Willkommen in Island. Island ist ein Land der Vulkane, der heißen Quellen, der Berge, der Flüsse. Und da gibt es übrigens mehr Papageientaucher und Schafe als Menschen. Auf diese wundervolle Insel zog es auch die Brüder Tom und Fabio und ihre Familie für ihren Sommerurlaub. Um das richtige isländische Gefühl zu bekommen, beziehen sie das Haus von waschechten Isländern. Und Tom und Fabio beziehen das Zimmer von Elin, einem isländischen Mädchen. Und hey, da sind sie auch schon.
Das ist also das Zimmer dieser Elin?
Ja, scheint so. Aber hier ist überall Glitzer, Glitzer und nochmal Glitzer.
Und guck dir diese lila Punkte an. Komisch.
Ja, aber hier ist so leer. Wo sind die ganzen Möbel hin?
Schau mal, da oben ist eine Dachluke. Mhm. Vielleicht hat sie es da vor uns versteckt.
Wahrscheinlich. Aber wie will die denn da hochkommen?
Oh, schau mal, hier bei dem Fenster, da ist so eine Leiter. Vielleicht ist sie da hochgeklettert dann?
Lass uns doch lieber den Stuhl nehmen.
Willst du da jetzt wirklich hochklettern?
Ja, was sonst?
Aber Tom, das sind ihre Sachen. Komm wieder runter.
Ey, guck mal, was ich gefunden habe. Was ist das?
Naja, das ist wahrscheinlich Elin.
Hübsch ist sie nicht gerade.
Mensch, Tom, jetzt mach es wieder weg. Au! Ich wurde beworfen.
Hey, Zwergur. Stinkt der Fisch, na? Und übrigens, vermisst ihr nicht irgendwas?
Hey, das ist meine.
Ja, genau wie das Bild, genau wie das Zimmer, genau wie meine Privatsachen. Finger weg von meinem Zeug, sonst kracht's.
Was willst du denn machen?
Na, eure Taschenlampe behalten.
Hey.
Ich gehe.
Ist sie gerade aus dem Fenster gesprungen?
Halt das Bild, ich muss hinterher.
Typisch, Tom. Die ist sehr komisch. Und ist sie lebensmüde, aus dem Fenster zu springen? Und was ist eigentlich das hier?
Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, solltet ihr den Favoriten der Leipziger Jugendliteraturjury 2017 lesen. Sefur von Nina Blason aus dem CBT Verlag.
Ja, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, aber meiner Kenntnis nach müsste jetzt sogar die Autorin hier im Raum sein. Ah, herzlich willkommen. Ich bin immer wieder ganz unsicher. Blason? Blason. Ja, ich habe eine Praktikantin, die hat mich Gott sei Dank gebrieft, die hat sich schon mal erlebt und ja, wir schätzen ihre Bücher sehr und auch als Bibliothek kann ich sagen, sie gehören zu den sehr, sehr oft gelesenen Autorinnen und dass es Ihnen so wichtig ist, hier mit dabei zu sein, das hat mich sehr gefreut.
Dankeschön. Also ich habe mich sehr gefreut, dass Silvia ausgewählt wurde und es war wirklich eine ganz wunderschöne Vorführung gerade. Ganz toll.
Ja, vielen Dank. Also bitte keine Sorge, wir machen das wieder weg. Die Dame hat mir verkündet, es gibt einen Staubsauger auf der Messe. Ja, gut. Eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird als Jury. Wie finden Sie denn eigentlich die Bücher und wie bewerten Sie Bücher? Das ist immer die Frage nach Kriterien. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt sozusagen schon mal mit Deutschunterricht zu tun hatte und sozusagen die typische Figur herausfinden musste. Und dann gibt es ja, es soll Lehrer geben, die so Folien an die Wand projizieren und dann müssen so Organigramme mit den Figuren erstellt werden. Und ja, also das ist alles ein sehr schwieriges literarisches Geschäft. Die Frage ist immer, bringt es uns wirklich weiter? Wir haben also bei der Jury festgestellt, es gibt in jedem Menschen so ein ganz tiefes Literaturgefühl und je mehr man über Bücher spricht und je mehr man beliebige Literaturware diskutiert, umso mehr kommt man auch auf das, was wirklich gut ist. Trotzdem haben wir uns in diesem Jahr also die Aufgabe gestellt, so eine Art Kriterien zu formulieren. Und es gibt die 7 Gebote der Leipziger Jugendliteraturjury. Vielleicht noch ein Hinweis. Dort hinten ist meine Kollegin, die mir den Namen der Autorin Blason richtig in den Mund gelegt hat. Diese Dame dort hinten hat Pressemappen und sie hat auch diese Karte, zu der ich in der nächsten Runde etwas sagen werde. Ja, also Sie können sich dann bedienen oder sozusagen im Nachgang das Gespräch suchen. Wir kommen aber, bevor ich weiterspreche, erstmal zum nächsten Fragezeichen. Und das ist ein Buch, das ich in diesem Jahr auf der Buchmesse bisher eigentlich schmerzhaft vermisst habe, um das es gehen wird.
Hallo? Okay. 1, 2, 3, 4.
Während der Fahrt zur Schule starrte George aus dem Seitenfenster und zählte Telefonmasten. Als sie noch klein gewesen war, hatte ihr Großvater ihr erzählt, dass sie 100 Strommasten zählen müsste. Dann würde ihr die Stromfee einen Wunsch gewähren. George glaubte nicht mehr an die Stromfee, aber Telefonmasten zu zählen war eine liebgewonnene Angewohnheit. George zählte den 100. Telefonmasten, kurz bevor sie die Schule erreichten.
Es ist Tradition an der Schule, dass in jedem Frühjahr die Schüler ein Buch lesen. Und jede Schüler der ersten bis zur vierten Klasse. Die veranstalten dann ein Projekt und die Viertklässler führen dann ein Theaterstück auf, das zu dem auch die Lehrer und alle Eltern eingeladen werden. In diesem Jahr lesen wir Wilbur und Charlotte.
Charlotte ist tot.
Eine Träne fiel auf Georges Buch und breitete sich spinnennetzartig auf dem Papier aus. Sie atmete vorsichtig ein und versuchte dabei keinen Laut von sich zu geben. Ein flacher Atemzug folgte den nächsten, bis ihr schwindelig wurde. Dann atmete sie tief ein und musste schniefen, hörbar. Gleich darauf vernahm George laut und vernehmlich ein Flüstern in der Stille des Raumes. »He, da heult irgendein Mädchen wegen einer toten Spinne!« »Das ist kein Mädchen, das ist George!« »Wo ist da der Unterschied?« Gelächter ertönte.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich von jemandem halten soll, der am Ende von Wilbur und Charlotte nicht weint. Bewahre dir diese Fähigkeit, George. Dann wird das dir später ganz bestimmt ein besonderer junger Mann.
Das Wort Mann traf George, als wäre ihr ein Felsbrocken auf den Schädel gefallen. Es war 100-mal schlimmer als Junge.
George, warte mal.
Es war Kelly, Georges beste Freundin.
Du willst doch mitspielen, oder?
Es geht um Folgendes. Ich möchte nicht Wilbur sein.
Ach, das ist doch kein Problem. Es gibt noch viele andere Rollen in dem Stück.
Ich will nicht irgendeine Rolle. Ich möchte Charlotte sein.
Das ist doch okay. Dann solltest du für Charlotte vorsprechen. Was macht so einen Unterschied? Wen kümmert's, dass du kein richtiges Mädchen bist?
Georges Magen rutschte nach unten. Sie kümmerte es. Sehr sogar. Miss Udell fragte, wer von den Jungen sich für eine Rolle interessierte. George hob ihre Hand, nur bis zur Höhe ihres Kopfes. Miss Udell zählte 6 blaue Karteikarten ab und teilte sie aus. Wilbur, stach George in großen, dicken Buchstaben von der dünnen Pappe entgegen. Jetzt war George an der Reihe. Die ersten Worte strömten eilig aus ihrem Mund, aber dann verfiel sie in den Rhythmus, den sie eingeübt hatte. Sie fühlte sich als Charlotte und schenkte jedem einzelnen Wort ihre volle Aufmerksamkeit. George beendete Charlottes Monolog.
George, was war das?
Ich.
Soll das ein Scherz sein?
Das war kein Scherz. Ich möchte Charlotte sein.
Du weißt ganz genau, dass ich dir die Rolle der Charlotte nicht geben kann. Ich habe zu viele Mädchen, die Charlotte sein wollen.
George, alles okay? Ich freue mich, dass du heute Abend auf der Bühne bist, auch wenn es nur für eine Verbeugung zum Schluss ist.
George verbesserte sie nicht. Ihre Mom würde schon bald herausfinden, was sie und Kelly wirklich vorhatten. Aber dann konnte sie nichts mehr dagegen tun.
Favorit der Jugendliteraturjury ist George, geschrieben von Alex Gino, erschienen im Fischer Verlag, übersetzt von Alexandra Ernst.
Ja, es ist eine Besonderheit bei der Leipziger Jugendliteraturjury in diesem Jahr, dass wir 2 Titel haben, die sozusagen nicht nach oben, also über die 14 Jahre hinaus ragt, sondern wirklich auch ein bisschen nach unten geht für jüngere Leser, 12 bis 13 Jahre. Wir hatten damit überhaupt kein Problem. Das ist auch keine bloße Empfehlung, sondern natürlich ein literarisches Urteil, das diese beiden Titel auf diese Liste setzen ließ. Meine Damen und Herren, die Frage nach den Kriterien der Leipziger Jugendliteraturjury, die wir uns so gestellt haben, war entstanden aus einem Chat, wo die Jugendlichen befragt wurden, welche Bücher sie denn empfehlen würden. Die ersten Fragen, die kamen, waren nicht so nach Literatur, sondern wer denn da im Chat sitzt und ob der Junge süß und knusprig ist. Und dann hat sich aus dem Ganzen aber so ein Gespräch ergeben, nach welchen Kriterien wir das Ganze machen. Und da wollte man natürlich kein literaturwissenschaftliches Instrumentarium hören, sondern es ging wirklich um Todsünden, 7 Todsünden. Und die erste davon ist, die habe ich so live miterlebt, oder es gibt keine Rangfolge dieser Todsünden, sondern wenn man manchmal Fußball guckt, gibt es Leute, die interessieren sich für den Fußball und manche interessieren sich für die hübschen Fußballer. Und wir haben sozusagen als eine Todsünde aufgetan, dass man Helden süß und niedlich findet. Das ist eine Kategorie, die weniger die Männer auftun, aber ganz oft, ach, ist der süß. Oder dass man sozusagen sehr nah an die Figur heranrückt und sehr ästhetisch. Also das wäre eine Todsünde, die weiteren folgen dann im Nachgang. Und wir kommen erstmal zum nächsten Fragezeichen.
Als Duncan unter dem steinernen Torbogen hindurchging, der zu den Zimmern der ältesten Schüler führte, beschäftigten ihn zwei Dinge. Welcher Schatz wohl für ihn hinterlegt worden war und sein Aufsatz zum Thema Tragödie. Das heißt, eigentlich war da noch etwas, was ihn beunruhigte. Die Frage, welches Zimmer er bekommen würde.
Am letzten Schultag hinterlassen die Absolventen ihrem Zimmernachfolger traditionell einen Schatz. Das Spektrum der Schätze der vergangenen Jahre reichte von einer 3 Monate alten verschimmelten Pizza bis zu einem Scheck über $500. Und einmal, so erzählt man sich, hat sogar mal jemand einen Bulldoggenwelpen bekommen. Doch daneben gibt es auch Geschichten über richtig lahme Schätze, Tüten mit M&Ms oder wahllos herausgegriffene Bücher.
Als Duncan sein Zimmer betrat, sah er auf dem Schreibtisch einen Stapel CDs. Diese waren ordentlich aufeinander gestapelt, zusammen mit einem gefalteten Blatt Papier. Duncan wusste, wer im letzten Semester hier gewohnt hatte. Tim, der Albino. Er faltete das Blatt Papier langsam auseinander und begann zu lesen.
Lieber Duncan, ich ahne, was du jetzt denkst. Klar, vermutlich geht dir gerade eine Menge durch den Kopf, aber vor allem wohl eins, dass dieses Zimmer echt beschissen ist. Stimmt nicht. Nur in diesem Zimmer gibt es ein Geheimfach im Schrank, wo du alles verstecken kannst. Außerdem kann man von außen kaum zu deinem Fenster hineinsehen und es fällt praktisch kein Licht unter deiner Tür in den Flur durch. Du kannst also ohne großes Risiko länger Licht brennen lassen als alle anderen. Nach dieser langen Vorrede muss ich aber doch einräumen, dass für mich die Zeit in diesem Zimmer wirklich beschissen war. Wieso? Das weißt du vermutlich. Aber ich will es dir trotzdem erklären. Als ich hörte, dass du hier einziehst, konnte ich es einfach nicht glauben. Ehrlich. Vielleicht ahnst du ja schon, was ich sagen will, aber ich sag's trotzdem nochmal. Es ist wichtig, dass du weißt, warum und genau wie alles passiert ist. Irgendjemand muss es wissen. Irgendwem könnten diese Informationen nützen, damit er nicht dieselben Fehler macht wie ich. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Hör dir meine Geschichte an. Du denkst vielleicht, dass CDs ein blödes Geschenk sind. Aber wenn ich deine momentanen Gefühle richtig einschätze und wenn ich daran denke, wie ich mich dir letztes Jahr in der Mensa gegenüber verhalten habe, dann hoffe ich einfach, dass du die CDs zu schätzen weißt. Ich weiß nicht, wie gut du Vanessa eigentlich kanntest, aber sie ist der einzige Mensch auf der Welt, der eine Kopie von den CDs besitzt. Ob sie sich die angehört hat oder es noch vorhat, kann ich nicht wissen. Ich hoffe es. Oder vielleicht auch nicht. Aber lass mich dir noch eins sagen, etwas Wichtiges, womit du garantiert nicht rechnest. Was du hören wirst, die Worte, die Musik, mein Absturz, sowie deine angenommene und tatsächliche Rolle darin, wird dir mehr nutzen, als du dir vorstellen kannst. Im Grunde hinterlasse ich dir das beste Geschenk, den besten Schatz, den du dir nur wünschen kannst. Es enthält alle Zutaten für deinen Tragödienaufsatz. Es grüßt dich, Tim.
Favorit der Leipziger Jugendliteraturjury ist Elizabeth Lebans. So wüst und schön sah ich noch keinen Tag. Erschien im Karl Hanser Verlag und übersetzt aus dem Englischen von Birgit Kollmann.
Ja, was uns so aufgefallen ist bei Büchern, die Verpackung macht es sehr oft. Wie ist ein Buch sozusagen gestaltet? Das ist das eine. Als Bibliothekar kann ich Ihnen sagen, ein Buch, das schlecht aussieht, hat keine Chance auf Entleihung. Aber ein anderes Ärgernis, was bei vielen Büchern sich auftut, sind die Klappentexte. Ich weiß manchmal nicht, ob derjenige, der die Klappentexte schreibt, wirklich auch das Buch gelesen hat. Eine nächste Gabe ist dann, dass der Klappentext schon alles verrät, was im Buch drin steht oder Dinge verraten werden, die in diesem Text nie auftreten. Insofern ergibt sich ein nächstes Gebot, eine nächste Todsünde der Leipziger Jugendliteraturjury. Wir haben das positiv formuliert, Klappentexten nicht blind zu vertrauen. Auf der anderen Seite gab es manchmal fast ein Verbot, Klappentexte nicht lesen, bevor man das Buch gelesen hat, weil man entweder was verraten bekommt, aber man darf sich dann im Nachhinein auch ärgern. Das nächste Fragezeichen, das hier vorne jetzt sich jetzt auftun wird, das finde ich sehr schön, ist ein Verlag, der sich seit Jahren um eine ganz eigene Literatur bemüht, diese fördert jenseits aller Verkaufskriterien. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier mit der Kritikerjury des Deutschen Jugendliteraturpreises sehr nah beieinander liegen.
Die Geschichte von dem Eisvogel war der Anfang vom Ende. Ich wusste, sie handelte von mir. Ich war genau wie die Leute aus dem Dorf, gefroren, hatte Angst, abermals zu fühlen. Aber was würde mir das helfen? Gefroren oder tot, das war dasselbe. Ich war tot, das sagtest du, aber ich konnte auftauen. Ich konnte zwischen den Zeilen lesen, Thomas. Ich sah durchaus, was du vorhattest. Verschließ dich nicht, sondern traue dich, wieder zu leben. Das kam in Wölkchen aus den Mündern der gefrorenen Dorfleute. Dein Herz ist nur zeitweilig gefroren. Es wird Zeit, dass es wieder taut, dass du dich anderen Menschen, anderen Lieben wieder öffnest. Und natürlich war klar, wer diese neue Liebe werden sollte. Weißt du denn nicht, wie viel Mühe es mich gekostet hatte, diese Mauern hochzuziehen, dieses Herz einzufrieren? Und dann kommst du mit deinen Lampions und Briefen, deiner Verletzlichkeit und deinen Geschichten und ich reiße sie gleich wieder ein. Es ist nicht alles dein Fehler. Die Mauern stehen ja nicht umsonst, Thomas. Ich habe keine Widerstandsfähigkeit, das habe ich dir dort erzählt. Dass ich zu verletzlich bin, um einfach so, ohne Verteidigungslinien und Wälle durchs Leben zu gehen. Dass ich vorsichtig sein muss, wenn ich dieses Leben überleben will. Dass ich mich nicht einfach so verlieben kann, denn das könnte meinen Tod bedeuten. Mein Herz ist nicht aus Eis, sondern aus Glas. Eine Kleinigkeit und es ist zerbrochen. Deine Briefe waren verführerisch, doch wie konnte ich sicher sein? Es war, als stünde ich am Rand eines Schwimmbeckens oder an einem Meer und fragte mich, ob ich springen sollte. Ich dachte, du würdest mich verstehen. Du hättest mich durchschaut. Ich dachte, du wärst einer der wenigen, bei denen ich die Maske ablegen konnte. Eines der seltenen Wesen, die hinter die Mauer blicken durften, die mich nicht enttäuschen würden, mich nicht verlassen würden.
Was für ein fröhliches Kind du warst. Erinnerst du dich noch an diesen Geburtstag? Du hattest so lange um Rollschuhe gebettelt, dass jeder davon wusste. 10 Paar Rollschuhe hast du bekommen. Und du hast jede Verpackung mit der gleichen Begeisterung aufgerissen, obwohl sich die Rollschuhe unter dem Tisch stapelten. Du warst ein artiges Kind, höflich, hast immer gelächelt, warst nie lästig. Wo bist du? Bleib bei mir. Es ist so kalt ohne dich. Die Leipziger Jugendliteraturjury deckt ein weiteres Fragezeichen auf. Und Favorit ist aus dem Gerstenberg Verlag Eisvogelsommer von Jan de Löw, übersetzt von übersetzt von Rolf Erdorf.
Ja, meine Damen und Herren, es gibt viele Hindernisse in der Jury. Wenn wir diskutieren, über Bücher sprechen, haben wir immer so etwa 3 Exemplare, die von Hand zu Hand gegeben werden. Vielleicht mal noch die Frage, was bekommen die Jugendlichen dafür, dass sie über Literatur sprechen? Sie bekommen keine Zensur im Deutschunterricht, keinesfalls, sondern sie bekommen Kekse von Aldi und einfaches Wasser. Also mehr gibt es leider nicht. Manchmal gibt es einen Buchgutschein, kann ich auch nicht versprechen. Aber es ist wirklich die Liebe zur Literatur und dieser heftige Austausch, der kann sehr heftig sein, je nach Titel und je nach Buch. Es gibt also leise Texte, es gibt Texte, die sehr kontrovers diskutiert werden, fast manchmal von der Liste gekippt werden, dann wieder reinkommen, weil sie sehr, sehr viel Substanz enthalten und eben zur Diskussion einladen. Und ich denke, der nächste Titel ist sicherlich das provokanteste Stück, das wir hier auf die Liste gesetzt haben. Ein Titel auch, der an andere Vorgängertitel durchaus erinnern kann. Ich möchte jetzt nichts weiter verraten, aber ein Buch, das an den Grundfesten sozusagen unseres gemeinsamen oder miteinander Lebens rührt und rüttelt. Ich bitte das nächste Team.
Gott, glaubst du, es gibt wirklich einen Gott?
Meinst du einen Gott, der die Warane erschaffen hat?
Und die Spinnen, alles.
Mein Gott ist ein Hobbymaler. Er hat seinen anstrengenden Karrierejob gekündigt, sich ein billiges Haus auf dem Land gekauft, zum Beispiel hier in der Gegend, und sich dann auf den Hügel gesetzt und ein Aquarell der Schule gemalt, bevor er weitergegangen ist und eine Kuh gemalt hat, einen Holunderbaum oder einen plätschernden Bach. Vielleicht hat er seine Bilder kurzzeitig in der ortsansässigen Bibliothek ausgestellt, aber dann hat er sie wohl vergessen. Offenbar fühlt er sich nicht mehr für sie verantwortlich.
Favorit der Leipziger Jungen Literaturjury ist Opfer von Jesper Wungsung, übersetzt von Friederike Buchinger und erschienen im Hansa Verlag.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt unsere 6 Fragezeichen und 6 Favoriten sozusagen in den Fokus gerückt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn nach so einer Präsentation auch jemand sagt, das möchte ich jetzt gern lesen. Und wir werden als Leipziger Städtischen Bibliotheken mit Sicherheit, und wir haben es auch schon gemacht, den ein oder anderen Titel in das Programm aufnehmen für Klassensätze, in der Hoffnung, dass man diese Titel auch dann im Klassenraum diskutiert und nicht die Bücher, die schon 30 Jahre alt sind. Also ich kann sagen, Opfer zum Beispiel, wenn Pädagogen unter uns sind, können sie in der Leipziger Stadtbibliothek bereits als Klassensatz ausleihen. Bitte nicht zu Tode analysieren. Meine Damen und Herren oder liebe Jugendlichen, wir sind in der Jury jetzt kein geschlossener Kreis und kein elitärer Kreis. Es ist so, dass jederzeit irgendjemand, der zum Beispiel in Leipzig wohnt, kann auch außerhalb wohnen, aber das macht sich mit dem Fahrtweg schwer, bei dieser Jury aufgenommen werden kann. Einfach vorsprechen, Leipziger Stadtbibliothek, mein Name ist Herr Elstner und dann nehmen wir euch gern auf und ihr könnt jederzeit mitmachen. Wie gesagt, die Vorgaben, die inhaltlichen Vorgaben, das liegt alles in eurer Hand. Welche Titel diskutiert werden, welche Titel nominiert werden, nur den Rahmen geben wir als öffentliche Bibliothek. Ein großes Dankeschön auf jeden Fall an die Jugendlichen, die sich dafür bereit erklärt haben und die im Nachgang unbedingt, und das bitte vielleicht gleich, hier vorne auf die Bühne, damit der Hans ein Foto machen kann. Und ein weiteres ganz großes Dankeschön nochmal an die Verlage, die bereit sind, unserem Urteil zu vertrauen, uns die Bücher geben, die uns in der Pressearbeit immer wieder unterstützen und mit uns der Meinung sind, dass es besser ist, wenn die Leser tatsächlich selbst Bücher beurteilen und das nicht den Erwachsenen oder dem Feuilleton überlassen. Ja, wir sind jetzt etwas vor der Zeit. Das heißt aber nicht, dass Sie uns keine Fragen stellen können. Ich weise noch mal darauf hin, da hinten gibt es diese Karte. Die sieht etwas unauffällig aus, aber das sind sozusagen die 7 in Stein gemeißelten Todsünden der Leipziger Jugendliteraturjury. Lesen können Sie die dann selbst. Und Sie finden hinten drauf unsere Favoriten sozusagen als Empfehlung. Die gehen dann auch beim Kulturträger in den Verteiler ab nächsten Donnerstag an alle Schulen. Und wie gesagt, es gibt dann möglicherweise prominente Bürger, die sich in Leipzig mit Lesungen bereit erklären, zu den Texten ihr Urteil mit beizutragen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und ein großes Dankeschön nochmal an die Jury, die sich für das Lesen dieser Titel so lange, ein ganzes Jahr nämlich, bereit erklärt hat und diese Auswahl getroffen hat.
Hallo, hallo, hallo? Nein, noch. Ja, na, noch etwas mehr? No, ich kann es gerade hören. Ja, ist da.
Noch ein bisschen mehr?
Oh. Müsste reichen. So, muss reichen. Okay? Gut, dann können wir jetzt anfangen. So, ich habe dieses Buch mitgebracht. Ärger. Erscheinung noch nicht da. Stimmt nicht ganz, weil als E-Book ist es bereits vorhanden, oder beide Bücher, weil es handelt sich um zwei E-Books. Titel, eine Zahl, ist aber auch ein Jahr.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.